Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Empathy. Ich spreche heute mit Dr. Herbert Grassmann. Er ist Psychologe, Körperpsychotherapeut, Traumaexperte, Autor und Forscher und arbeitet in freier Praxis in Nürnberg. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, was in Zuständen von Sicherheit, Stress und Verbundenheit in unserem Nervensystem passiert. Er arbeitet im wissenschaftlichen Umfeld der Polyvagaltheorie nach Stephen Porges und verbindet neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit der körperpsychotherapeutischen Praxis. Er ist zudem Leiter der Wissenschaftsgruppe der Europäischen Assoziation für Körperpsychotherapie. Gemeinsam mit seiner Frau Larissa Grassmann hat er ein Buch geschrieben, das die Polyvagale Hausapotheke heißt. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Darin zeigen die beiden, wie sich Erkenntnisse der Polyvagaltheorie nicht nur im Feld der Psychotherapie, sondern auch ganz praktisch im Alltag nutzen lassen. Zum Beispiel in Zuständen von Stress, von Angst, von Überforderung, Schlafproblemen oder dem Gefühl, dauerhaft unter Druck und Anspannung zu stehen. Ja, genau über das möchte ich mit Ihnen heute sprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Grassmann. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja. Ich möchte eine Korrektur vornehmen. Ich war Leiter der Wissenschaftsgruppe innerhalb der ERBP, okay. Habe das sozusagen bis letztes Jahr gemacht. Und da gibt es aber so diese Idee, dass man nach spätestens 12 Jahren doch den Platz räumen sollte. Und das habe ich dann damit gemacht.
Okay.
Ja.
Danke.
Aber ich war mit Leidenschaft dort und habe da auch sehr viel Erkenntnisse gewonnen, also gerade auch über die Körperpsychotherapie, über die Forschungsansätze, über die Möglichkeiten und unter anderem eben auch auf das Thema, wenn wir heute kommen, Stephen Porges kennengelernt und ihn so ein bisschen begleiten können.
Ja, und das ist ja genau eben, wie Sie schon sagen, unser Thema, also eine Art Spezifikation. Jetzt nochmal der Polyvagaltheorie. Letztes Mal haben wir ja mit Antonia Pfeiffer im Rahmen dieser Global Empathy-Reihe schon über die Grundlagen gesprochen. Jetzt geht es heute, wenn man so will, eine erste Anwendungsebene, wie man das auch im Alltag so nutzen kann. Und genau dazu geht ja auch, darum geht, dreht sich Ihr Buch und das, was Sie da mit Ihrer Frau jetzt entwickelt haben. Meine Frage, und da würde ich gerne mal starten. Was waren eigentlich die Motivationen, dieses Buch so zusammenzutragen? Ja. Und warum war es vielleicht auch ein Anliegen, das so aus dem rein therapeutischen Kontext so ein bisschen rauszunehmen und in der Wirksamkeit für den Alltag eben auch darzulegen?
Ja, das ist, glaube ich, die zentrale Frage auch und auch die Antwort eigentlich da drin. Wir wollten ein Buch schreiben, das eben nicht nur für Fachpublikum geeignet ist, sondern ich sag mal für jeden eigentlich etwas dabei haben sollte. Also das heißt, wir haben auch versucht, die Polyvagaltheorie so einfach wie möglich darzustellen und zu beschreiben und haben uns aber hauptsächlich dann doch um unser Nervensystem gekümmert und unsere Übungen, die wir so seit Jahren entwickelt haben, versucht haben, dort einzubeziehen. Drauf gekommen, also ich finde erstmal diesen Namen recht geil, Polyvagale Hausapotheke, weil es eigentlich ziemlich genau das beschreibt, was wir in diesem Buch darstellen möchten. Möglichst einfache Anwendungen, die man auch relativ schnell nutzen kann. Manche dauern etwas länger, manche brauchen eine Zeit lang, aber es gibt auch so Kurzinterventionen, wo wir bei ganz bestimmten Symptomatiken auch Antworten gefunden haben, auch aus der Praxis heraus, wo wir gesagt haben, das wäre eine ganz gute Anwendung, auch hinsichtlich der Polyvagaltheorie. Und darauf gekommen bin ich eigentlich über das andere Buch, das ich mit Stephen Porges geschrieben habe, wo wir uns eigentlich eingängig über Somatics, also über Körpertherapie, Methoden und ihre Beziehung zur Polyvagaltheorie beschäftigt haben. Also wir haben da über 40 Autoren gewinnen können für das Buch. Und das ist letztes Jahr herausgekommen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das wird übrigens nächstes Jahr in Deutsch erscheinen, worüber ich mich sehr freue. Ein Jungfermann Verlag, die bringen das raus, ein bisschen abgeschmälerte Version, weil es doch ein sehr dickes Buch ist. Also kurzum, seit etwa 2000 beschäftige ich mich ganz zentral über verschiedene Ansätze innerhalb der Körpertherapie und was sie eigentlich für unsere Idee der Polyvagaltheorie, wie sie dort nutzbar zu machen sind. Und das sind ganz unterschiedliche Methoden. Und daraus ist dann so diese Idee gewonnen, wir könnten doch auch für den deutschen Markt so eine Anwendung beschreiben, wie man die Polyvagaltheorie auch, ich sag mal, recht hautnah kennenlernen kann. Also letztendlich ist es so, soll es wirklich so ein anwendungsorientiertes Buch sein. Also der Leser soll das Buch aufschlagen und sagen, Mensch, damit kann ich was anfangen oder ich kann diese Übung nutzen, ich verstehe sie und ich kann sie. Wir haben zu diesen Übungen auch Videos gemacht, die man dann über YouTube bekommen kann, also wo man dann nochmal gucken kann, wie ist denn genau die Abfolge der Übungen. Also recht anwenderfreundlich, würde ich sagen. Und das, also die Rückmeldungen, das ist jetzt im Dezember erschienen, die Rückmeldungen sind eigentlich durchaus positiv von allen Seiten. Also es bestärkt uns eigentlich so in dieser Idee.
Ja, und so habe ich es auch empfunden, als ich mir das Buch angeschaut habe. Es ist ja versucht, es sehr, sehr prägnant auf den Boden zu bringen, wie sozusagen Menschen da mit diesen Anleitungen und Übungen auch bestimmte innere Zustände vielleicht auch bearbeiten und begleiten können. Und ich finde, es ist ihnen auch echt gut gelungen. Das kommt auch gut rüber, weil es sehr prägnant ist und im Prinzip auch entschlackt und dadurch auch für den Hausgebrauch vielleicht auch einsetzbar ist. Und die Videos und Begleitmaterialien, die helfen da auch sehr. Vielleicht nochmal zu dem Begriff der Polyvagaltheorie, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass alle Hörerinnen und Hörer die jetzt damit vertraut sind, was Polyvagaltheorie eigentlich ist. Ist ja ein sehr komplexer Name und der jetzt nicht selbsterklärend ist. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was ist Polyvagaltheorie? Sie ist ja im Wesentlichen ein Konzept über das autonome Nervensystem, ein bestimmtes Verständnis davon, ein neues Konzept. Und was ist aus dieser Perspektive eigentlich so eine Art vegetatives Ungleichgewicht und was versteht man eigentlich unter der Polyvagaltheorie, wenn Menschen im Prinzip auf dieser Ebene aus der Balance geraten? Kann ein bisschen erläutern, weil das ist ja dann der Ausgangspunkt für die Anwendung auch der Übungen.
Ja, ich möchte eigentlich auch hier so eine eher eine praktische Erklärung oder Beschreibung geben, weil wenn wir so von Theorie reden, dann meinen wir oft Theorien, die mehr oder weniger über eine längere Zeit sich auch in der Praxis bewährt haben oder eine gewisse Evidenz aufzeigen. Diese Polyvagaltheorie hat meiner Meinung nach von Anfang an sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen. Also man muss, glaube ich, das so in Beziehungen sehen, wie die Polyvagaltheorie entstanden ist. Und das war, Antonia Pfeiffer hat das schon mal an einem klinischen Beispiel erklärt. Ich möchte es mal auf einer anderen Perspektive bringen. Durch diese lange Freundschaft der Beziehung durch Peter Levine ist, glaube ich, so diese Idee geboren, diese Polyvagaltheorie ausgehend von Somatic Experiencing, also dieser Idee, wie man ein Nervensystem betrachten und begleiten kann, ausgehend sozusagen von diesem Gedankenmodell fing er an, sich da mehr und mehr darüber auseinanderzusetzen. Und dann hat er den Edtronic kennengelernt, der viel mit diesem Stillface-Experimenten arbeitet. Und so kam so ein Puzzleteil nach dem anderen. Später kam noch Pat Ogden dazu und dieser Hakomi-Ansatz. Also wenn man diese einfach mal diese verschiedenen Bedingungen sieht, dann wird schon klar, wie so dieser Rahmen gesteckt wurde für diese, sagen wir mal, für dieses Modell der Polyvagaltheorie.
Ah ja, okay. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen explizit noch mal eingehen, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Weil wenn Sie jetzt jemanden, den Zuhörern, die vielleicht jetzt interessiert sind an dem, was heißt das eigentlich jetzt ganz konkret in unserem Verständnis für die verschiedenen inneren regulatorischen Zustände, die Menschen haben und für das Verständnis von, ja, vielleicht auch von Problemlagen, die dann vielleicht im Alltag auftauchen. Was
Also es beschreibt zunächst einfach, wie Sie richtigerweise sagen, verschiedene Zustände in unserem autonomen Nervensystem. Und wenn man so dieses vereinfachte Modell zugrunde legt und sagt, unser autonomes Nervensystem besteht aus den Sympathikotonen und den parasympathischen Teilen, dann sind das so lange Zeit so Gegenspieler gewesen. Entweder war der eine dominant oder der andere dominant. Und innerhalb dieses Gefüge gab es dann sozusagen die Regulation. Stephen Porges hat diesen parasympathischen Teil nochmal differenzierter betrachtet und eben auch festgestellt, dass es da sehr unterschiedliche Ebenen gibt, die regulatorisch auf den Sympathikus einwirken. Also je nachdem, wo wir uns in dem Nervensystem gerade befinden. Das kann einmal dieser ventrale Teil sein des Parasympathikus, was sehr stark über die, ich sag mal, über die Beziehung, über das Soziale reguliert wird. Und es kann aber auch der dorsale Teil sein, der eher in diesem viszeralen Raum stattfindet und dort reguliert wird. Also um das so mal vereinfacht darzustellen. Das heißt, bei der Begegnung des Sympathikotonen-Zustand haben wir nun eine neue Idee, wenn man so will, nämlich nicht nur, dass es da diesen Parasympathikus gibt, der uns dann in die Entspannung und in die Regulation bringt, sondern es gibt offensichtlich noch andere Mechanismen, die uns helfen, mit unseren Sympathikotonen Energien und Verhaltensweisen umzugehen. So, das ist so diese Idee des Nervensystems. Und daraus kann man natürlich ableiten, verschiedene Verhaltensweisen oder Ebenen oder auch das Betrachten hinsichtlich verschiedener Emotionen und sagen, wie, wenn man jetzt zum Beispiel Traurigkeit hernimmt oder Depressionen hernimmt, könnte man das auch durch dieses System beschreiben und inwieweit wäre das möglich? Also da fängt man dann an, so Anleihen in die Verhaltensebene oder in die emotionale Ebene zu machen. Aber es ist nach wie vor, meiner Meinung nach, ein Bottom-up-Erklärungsmodell. Also es geht sehr stark um die biologische, physiologische Ebene und die regulierenden Kräfte innerhalb unseres autonomen Nervensystems.
genau, darüber können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, Bottom-up und wie die Wechselseitigkeit da ist. Aber das ist vielleicht nochmal eine Sonderdebatte. Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei den stressauslösenden Momenten. Also wenn man das sympathische Nervensystem ja auch versteht als eben der dominante Teil unseres Nervensystems, der für Gefahr, Stress, Aktivierung im Allgemeinen zuständig ist. Und man schaut sich die Literatur an, dann wird ja immer von so ganz substanziellen, existenziellen Gefahrensituationen gesprochen. Also ja, der Säbelzahntiger, der vor einem steht, und der wird immer wieder wiederholt und zitiert. Aber Fakt ist ja, dass diese akuten Gefahrenauslösenden Momente, wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder Gewalt, natürlich passieren und ja auch weiterhin massenhaft passieren. Aber der vielleicht viel größere Raum sind ja eigentlich die Belastungen unseres modernen Lebens, also Zeitdruck, digitaler Overload, die ganze Informationsflut, die wir zu verarbeiten haben. Und das fand ich eigentlich super in dem Buch, das Sie jetzt so entwickelt haben, dass Sie eigentlich die Wirkung gerade dieser neuen Medien und unseres Medienkonsums auf dieses autonome Geschehen unseres Nervensystems etwas genauer beschrieben haben. Geben Sie uns doch mal so mal einen Eindruck, was macht das eigentlich mit unserer Aktivierung, unserem autonomen Nervensystem, wenn wir gerade mit diesen modernen Mitteln so unterwegs sind?
Es macht es zunächst schwieriger. Also ich denke, wenn wir uns nur innerhalb dieses Traumamodells bewegen, dann, ich sag mal, ist es nicht einfacher, aber zumindest können wir diese Dinge vielleicht besser beschreiben. Das, was wir in dem Buch versucht haben, ist diese andere Ebene, die uns eigentlich fast noch viel mehr betreffen muss, weil sie uns tagtäglich umgibt. Wir nennen es den chronisch variablen Stress. Also ein Stress, der sozusagen nicht permanent konstant auf uns wirkt, sondern auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit ganz unterschiedlichen Intensitäten auf uns wirkt. Also wir beschreiben letztendlich unseren modernen Alltag, unsere digitale Welt. Wir leben inzwischen in so einem Bewusstsein, wo wir ständig gefordert werden, uns mit neuen Nachrichten oder neuen Inhalten auseinanderzusetzen. Und das macht es nicht einfacher. Das heißt, wir leben, und der Begriff kommt eigentlich von Gabor Maté, der so in seinem Buch das auch schön beschrieben hat, in einem Zeitalter, wo wir mehr und mehr orientierungslos werden dadurch, ne? Also wir sind sozusagen gefangen, fast wie in so einem Hamsterrad, von den verschiedenen Bedingungen, in der wir leben. Und eine, ich sag mal, negative Nachricht nach der anderen empfangen, und wir versuchen irgendwie damit umzugehen. So, um das mal so plakativ auszudrücken. Und jetzt ist ja die Frage, muss das so sein? Sind wir so diesen Dingen so ausgesetzt, oder gibt es nicht Möglichkeiten, A, darauf mal so bewusst zu machen, dass sowas existiert? Also das war uns wichtig, das zu beschreiben, in was für ein Kontext, unter was für Bedingungen entsteht das. Und B, was wären da so die Antworten? Gibt es da Antworten darauf, wie wir auch dort lernen, unser Verhalten vielleicht ein bisschen zu verändern oder zu steuern?
Ich denke ja so selber, wenn ich mal 2 Stunden am Computer sitze und ich mich
Ja.
ganz intensiv Post beantworte oder mich sehr eintauche in irgendwelche Zusammenhänge und bin dann in dieser digitalen Welt auch drin und sitze vor
Ja.
dem Bildschirm, selbst bei bester Gewahrsamkeit verliere ich dann doch mehr und mehr nach 2 Stunden so den Kontakt zu meinem Körper. Und da setzen sie jetzt ja auch an und sagen, naja, das
Ja.
ist ja auch ein Teil der Rückwirkung der Technik auf uns und unserer Nutzung der Technik. Und gerade wenn wir jetzt mal an die Augen denken und wir beschreiben ja diesen Tunnelblick, der da so nach und nach entsteht, also genau diese parasympathische Weite geht ja so ein bisschen verloren und wir verengen uns
Richtig,
immer mehr. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Was
ja.
würden Sie da jetzt vorschlagen, um da
Ja.
aus dieser Nummer rauszukommen?
Also bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wir sind da 2 Stunden vor dem Computer und beantworten eine E-Mail nach der anderen oder haben andere Dinge vor dem Computer zu tun. Und was passiert eigentlich ist, dass wir so, wie Sie richtigerweise sagen, unmerklich so den Kontakt zu uns verlieren. Und das ist nicht ein bewusster Prozess, sondern es ist etwas, was wir oft erst im Nachhinein merken, ne? So, ich merke es bei meiner Frau, wenn wir arbeiten viel zusammen, wenn ich sie dann am Computer sehe und sage, geht es dir noch gut oder willst du nicht mal eine Pause machen? Dann erlebe ich sie so total gefangen, wie sie sagen, mit diesem Tunnelblick in dieser Beziehung zu diesem digitalen Medium. Und es ist gar nicht so einfach, jemanden da so rauszuholen, weil wir uns so dran gewöhnen können. Also wir bauen sozusagen eine Beziehung dazu auf, die auf allen unterschiedlichen Ebenen wirkt. Und das macht es nicht einfacher. Aber wenn wir dieses Bewusstsein haben und merken, dass es uns nicht gut tut oder dass wir, darf ich auch so ein Stück orientierungslos in der weiteren Folge ja auch schutzlos werden, dann ist es wichtig, mal einzugreifen. Und eine Möglichkeit wäre, weil Sie das mit den Augen beschrieben haben, wir haben jede Menge Übungen für unser visuelles System, weil wir müssen uns klar machen, dass unsere Augen nicht nur einfach sehen etwas, sondern die arbeiten sozusagen permanent mit unserem Nervensystem. Die kooperieren permanent. Also all das, was wir aufnehmen an Informationen, was wir sehen, wird zwangsläufig verarbeitet. Aber nicht nur irgendwelche alle Beziehungsdynamiken, die wir so mitkriegen, die werden auch über unsere Augen verarbeitet. Und wir haben uns eine Zeit lang mal beschäftigt, also im Zuge des Buches haben wir so unterschiedlich recherchiert, und unter anderem haben wir uns beschäftigt mit der Neuroathletik. Und die Neuroathletik geht manchmal sehr rigide, ohne den Anspruch, ohne den therapeutischen Anspruch, sondern in der Neuroathletik geht es eher darum, die eigene Leistung zu optimieren. Also gedacht für Sportler, die dann irgendwelche Übungen machen, auch Augenübungen, und dadurch sozusagen lernen, den Unsicherheiten oder Gefahren anders zu begegnen. Das sieht man manchmal auch heute, wenn man so Skifahren beobachtet. Da oben sitzt dann jemand, bevor er losfährt, und macht da so komische Augenübungen. Und das hat den Sinn, die Augen so ein Stück raus aus diesem Muster zu holen und die Augen wieder zu befähigen, Teil unserer Wahrnehmung zu werden. Und was ich damit meine, ist Teil sozusagen unseres sensorischen Systems. Und jetzt komme ich zu einer Hypothese in unserem Buch, dass ich glaube, erst wenn wir mit unseren Sinnen auf eine Art und Weise arbeiten, dass diese Sinne nicht nur einzeln, sondern wieder als Orchester, sage ich mal, arbeiten miteinander, erst dann haben wir ein Fundament, um auch mit Stress, auch mit chronisch variablen Stress und selbst mit Traumasymptomen anders umzugehen. Und es gibt inzwischen in der Literatur, denke ich, auch viele, viele Forschungsberichte, die das so immer mehr belegen, dass letztendlich Traumasymptome oder Stresssymptome immer auch ein Angriff unserer Sinne sind. Also sie machen etwas, ja. Und nicht nur jetzt, sondern bei manchen kann man das bis in die Kindheit hin verfolgen. Ne? Da gibt es in Padua so eine Forschungsgruppe, die hat die ADHS-Kinder längere Zeit untersucht und festgestellt, wie stark unser sensorisches System unterentwickelt wurde in manchen Feldern. Gerade wenn wir das vestibuläre System, unser Gleichgewichtssystem sehen, dann ist es in den meisten Fällen unterentwickelt. So, was heißt es? Was heißt es, wenn unser Gleichgewichtssystem unterentwickelt ist? Das heißt, wir können all diese Informationen, auch diese Stressinformationen, weit weniger bearbeiten. Also wir sind quasi dem Stress ausgeliefert, ohne wirklich eine gute, resiliente Antwort zu finden.
Werbung. Ja, ich möchte euch hinweisen auf eine Veranstaltung, wo ihr euer Wissen über die Grundlagen der Polyvagaltheorie nochmal explizit vertiefen könnt. Es ist eine Veranstaltung mit Antonia Pfeiffer, die ja beim letzten Podcast mit uns über die Grundlagen der Polyvagaltheorie gesprochen hat. Sie wird am 8. September bei uns in unserer ZEP-Akademie über Pro- und Kontra-Polyvagaltheorie sprechen. Sie hat sich sehr intensiv mit der Kritik der Polyvagaltheorie auseinandergesetzt und sie wird dort aus ihrer wissenschaftlichen Position die verschiedenen Einwände und Gegenargumente, die aktuell diskutiert werden, nochmal durchgehen und auch fair von ihrer Seite bewerten und schauen, was ist dran an dieser Kritik und inwieweit müsste die ganze Theorie eventuell umgestellt werden, wie es die Kritiker meinen. Also, wer Lust hat auf diese ja auch sehr fundamentalen Diskussionen und Erörterungen rund um die Polyvagaltheorie, der sei herzlich eingeladen. Am 8. September von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr findet dieser Online-Workshop statt und kann gebucht werden über zbremen.de. Werbung Ende. Wenn wir das jetzt nochmal
Ja.
so auf das Thema jetzt des digitalen Umgangs mit überhaupt dem Medienumgang so beziehen und sagen, nehmen jetzt die Augen da ins Spiel, um das so ganz konkret zu machen. Wir schreiben ja da so Übungen, wo wir die Augen wieder weit machen, wo wir den Blick aus der Enge sozusagen auf einen fernen Punkt lenken, wo wir, man
Ja.
könnte jetzt sagen, zum Beispiel in den Raum hineinschweifen oder ein Umfließen von Gegenständen machen. Wie weit wirkt jetzt so eine ganz konkrete kleine Übung eigentlich zurück auf das autonome Nervensystem und wie weit bringt mich das dann wiederum in eine andere Verfassung und ein anderes Verhalten? Vielleicht noch mal kurz, weil das sind ja so Kurzinterventionen, die dann ganz gezielt versuchen, das autonome Nervensystem wieder neu zu kalibrieren, wenn man so
Ja,
will.
ja.
Vielleicht müssen wir das noch mal ganz kurz deutlich
Also
machen.
genau, also eine schöne Übung, die wir fast automatisch auch machen, wenn wir dran denken, ist, dass wir, wenn wir so 2 Stunden vor dem Bildschirm hocken, dass wir vielleicht mal den Blick heben und uns im Raum orientieren. Und das wäre die erste Intervention. Guck doch einfach mal so durch den Raum Und interessiere dich dafür, was ist denn alles in deinem Raum? Und da gibt es eine schöne Übung, die wir da vorschlagen. Such dir einfach mal so 6 bis 8 Dinge in dem Raum und beschreibe sie mal. Also nicht nur, dass die da vorhanden sind, sondern auch mit der Richtung. Wo genau ist das? Wie weit weg ist das? Also wir fangen an, diesen Raum um uns herum wieder zu entdecken dadurch. Und das machen wir mit offenen und dann auch mal mit geschlossenen Augen, weil das wichtig ist, dass wir lernen, das auch zu repräsentieren. Also nicht nur zu sehen, sondern durch unseren sensorischen Prozess, wenn man so will, in unserem Kurzzeitgedächtnis auch abrufen zu können. Und das machen wir, indem wir es mit geschlossenen Augen wiederholen. Ne? Also wenn ich die Augen schließe und sage, wo ist jetzt die Tür, dann zeige ich genau da hinten hin. Und dann überlege ich mir, wie weit ist die weg? Ne, die dürfte so 1,5 Meter weg sein. So, ich kann da mal hingucken, ob das stimmt. So, und ich habe das mal eine Zeit lang geübt, so jeden Tag, und ich habe gemerkt, der Effekt davon ist, obwohl sie so einfach ist, dass wir anfangen, uns wieder anders im Raum zu orientieren. Wir nehmen diese Dinge wieder anders wahr. Schwupp, und das ist schon die erste Unterbrechung aus diesem digitalen Tunnel und auch aus dieser Stresssituation mit dem Bildschirm. So, das geht dann noch weiter, ne? Also wir müssen dann anfangen, uns auch mit internen Prozessen beschäftigen, ja? Also mit unserer Interozeption. Aber das wäre sozusagen erstmal wenn man so will, eine mentale, kognitive Übung, die sehr eingängig und sehr leicht nachvollziehen ist.
Okay, ist ja die Geschichte so. Wir machen das in so einem akuten Stresszustand. Ich merke ja so, oh, ich bin so ein bisschen, jetzt ein bisschen eingenebelt, ich spüre meinen Körper nicht mehr so gut. Jetzt gerade wird es unangenehm, ist mir alles ein bisschen lastig. Und jetzt mache ich so eine Übung. Und wie schnell kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Wirkungen auch einsetzen? Also wenn man jetzt diese, was sind die Erfahrungen sozusagen in Ihrer Praxis, auch in der Selbstanwendung? Ist sind die Übungswirkungen direkt unmittelbar spürbar für den User oder muss man, ist das eigentlich eine Praxis? Und das ist nämlich der Punkt meiner Frage. Klassische Achtsamkeitszugänge, die sind ja eigentlich immer eine Art von Übungspraxis. Und, die Verheißung ja polyvagal in Hausapotheke ist jetzt ja ein bisschen eine Akutwirkung. Ist aber gerade beschreiben, es sind diese typischen Haltung, die wir einnehmen, ja oft sehr eingeübt und sehr erlernt, haben wir so eine biografische Vorgeschichte. Die Frage ist also, inwieweit ist dieses von Ihnen benannte Embodiment, Polyvagal Embodiment Training eigentlich anders als klassische Achtsamkeitstrainings? Und wo ist es vielleicht auch identisch? Weil da gerade, wie Sie es beschrieben haben, geht es durchaus in die Nähe.
Also es hat sicherlich eine Parallele. Ich habe mich selber viel mit Achtsamkeitstechniken beschäftigt, allein durch die Hakomi-Ausbildung, wo wir also stundenlang gelernt haben, ich sag mal, achtsam den Körper zu führen. Wenn das mal so in einem drin ist, dann ist es so ein schöner Begleiter. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das jeder von uns macht und jeder tagtäglich die Zeit hat, sich da jetzt meditativ solchen Dingen zu beschäftigen. Also so oft erleben wir genau das Gegenteil, dass wir hektisch sind, dass wir suchend sind, dass wir also allein die Frage, die ich oft auch den Klienten stelle, ist, überleg doch mal, wie oft am Tag suchst du etwas? Einfach mal so für einen Moment. Wie oft suchst du deinen Schlüssel? Wie oft suchst du deine Tasche? Wie oft suchst du das Buch? Wie oft suchst du die Kleidung? Und es gibt sehr unterschiedliche Antworten, aber die Leute, die gestresst sind oder in diesem chronischen Verhalten Stress sind, die kommen oft mit einer ganz langen Latte von Beispielen, wo sie sagen, ja, ich suche das, ich suche jenes. Und das zeigt mir, dass es in diesem Achtsamkeitsprozess immer um dieses Phänomen der Orientierung geht. Also achtsam ist nicht losgelöst, so nach dem Motto, ich guck mal, was jetzt kommt, sondern wenn wir über Stress reden, dann hat es eine Dynamik, dann hat es eine Richtung. Es geht um die Orientierung. Und das hat Peter Levine damals schon betont, dass in diesem Orientierungsreflex, was ganz Wichtiges ist, wenn man das nicht herstellt, dann wissen wir uns auch gar nicht zu wehren und zu schützen. Also einfach diese Dynamik, die im Hintergrund spielt, die ist so wichtig. Wie können wir das unseren Klienten beibringen, die jetzt nicht so viel aus dieser Richtung kommen? Naja, wir gucken nach Aha-Erlebnissen, das ist so das eine. Ich frage immer, und wenn du das machst, ist da jetzt was anderes? Und wenn ich merke, dass da so ein Aha-Erlebnis auftaucht, dann versuche ich das zu verstärken und zu unterstützen. Das ist ja interessant. Vielleicht ist es gut, das mal öfter zu machen. Und das Zweite ist physiologisch, dadurch, dass ich über 30 Jahre so auch Rolfing praktiziere, kenne ich mich mit der Physiologie des Körpers, also mit der Muskulatur, mit den Zusammenhängen, glaube ich, ganz gut aus. Man kann allein an der Beweglichkeit des Nackens, was ja auch ein neurophysiologischer Ort ist, ne, hier hinten, kann man feststellen, an der Beweglichkeit kann man feststellen, wie frei oder wie gebunden jemand gerade in seinem Nervensystem ist. So, das ist eine Erkenntnis aus der Praxis, wenn man so will.
Genau, und das ist ja auch in dem Buch beschrieben, dass Sie dort das Nackensystem und die Nackendiagnostik auch einsetzen, um rauszukriegen, aha, wird das sozusagen weicher, das System, wird das sozusagen harmonisierter in der Art Gleichgewichtigkeit, kommt es dort an, tritt die Balance des autonomen Nervensystems wieder ein. Da sagen Sie jetzt, okay, das können wir an allgemeinen Nackenbeweglichkeit wie ein bisschen ablesen und auch die
Ja,
Menschen können
ja,
sozusagen ist.
ja.
Geben Sie uns mal ein Beispiel. Wie würde das dann sein?
Ja, noch ein kurz Hinweis, warum das so wichtig ist. Der ein oder andere kennt auch andere Körpertherapiemethoden, wo gerade dieser Nacken besonders wichtig ist. Also ich habe zum Beispiel in der Rolfing-Ausbildung gelernt, dass der Nacken eigentlich so der letzte Teil ist, der so in unserem Körper integriert wird. Also wenn man alles sozusagen schön aufbauen, der Schwerkraft entsprechend, dann ist es der Nacken meistens derjenige, die größte Baustelle, die auf uns wartet, weil es offensichtlich physiologisch am schwierigsten ist. Oder Alexander-Technik, ne, so hat eigentlich auch betont, dass erst ein freier Nacken wirklich uns hilft, auch diese musikalische Leistung oder was auch immer zu vollziehen. Also ein ganz zentraler, wichtiger Bereich. Wie schaut es aus? Naja, das eine ist, dass wir eine Vorher-Nachher-Diagnostik machen. Also wir gucken erstmal, lassen den Nacken bewegen vorher und sagen, okay, wie ist das? Und sagt, die meisten sagen ja normal oder wonach soll ich gucken? Und dann sage ich, ja, schau einfach mal, wie weit du gucken kannst, ohne dass du deine Brustwirbelsäule jetzt viel bewegen musst. Also wie freigängig ist das? Nur das. Und dann machen wir diese Übung, wie zum Beispiel gerade beschrieben. Und danach, ne, jetzt kommt dieses Aha-Erlebnis, lasse ich diese Übung nochmal machen. Und in der Regel, ich sage nicht immer, aber in der Regel ist es dann so, dass wir merken oder dass die Klienten merken, ja, das geht viel freier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das freier an. So, dieses Freie, das möchte ich erstmal sozusagen unterstützen, ja. Also ich suche so nach Dingen, nach physiologischen Dingen, die sich freier fühlen, wo eine Unterstützung auftaucht, die sich sicher anfühlt, Dinge, die funktionieren. Da liegt so mein Fokus.
Das
Also ich
wäre eine Art
beschäftige mich mit
Körpermarker, ne? Also man könnte sagen,
Körpermarker. Ja.
objektivierte Körpermarker.
Ja.
Und dann gibt es aber ja auch eben diese subjektiven Marker. Das ist ja eben genau, wie Sie sagen, wir gehen ja mit den Patienten auch vielleicht nochmal ins innere Erleben. Das ist ja eine zweite Ebene. Also rein objektivierbare Nackenbeweglichkeit einerseits, aber dann auch nach der Übung fühlt sich jetzt echt anders an, wärmer, weiter in der Brust, wie auch immer. Das,
Ja,
denke ich,
ja.
ist.
Ja, jetzt kommt das Zweite, was wichtig ist, was so mein Augenmerk brauche, ist nämlich, ich frage mich immer, wie weit ist die Interozeption meiner Klienten ausgebildet? Also wo stehen die da? Sind die da ganz am Anfang? Ne? Woran erkenne ich das? Und dann ich sage, können Sie mal in Ihrem Körper spüren, geht es? Oder was bemerken Sie in Ihrem Körper? Und wenn jemand anfängt und sagt, ja, ich merke da ganz viele Farben und was weiß ich, dann merke ich, naja, das scheinen eher so Vorstellungsbilder zu sein, aber es kommt nicht so sehr aus dieser Empfindungsebene. So, das heißt, die Interozeption zu schulen, empfinde ich als wahnsinnig wichtig. Deswegen die Körperwahrnehmung. Und es gibt viele, viele Untersuchungen auch. Ich denke jetzt an die Kollegin Garfield in England, die festgestellt hat, je genauer wir in dieser Interozeption werden können, am Beispiel Herzschlag, umso größer ist der Therapieerfolg, am Beispiel von Depressionen. Also das ist, glaube ich, ziemlich bewiesen und das führt mich immer wieder zu dieser Idee, wie kann ich diese Interozeption meiner Klienten schulen, verfeinern, genauer herstellen. Deswegen machen wir auch diese Pulsübung zum Beispiel, die ist auch beschrieben in dem Buch. Oder wir arbeiten viel mit der Herzfrequenzvariabilität. Also all diese Dinge, wo wir mehr und mehr genauere Informationen bekommen. Also nicht nur, dass wir Informationen bekommen, sondern möglichst auch präzise, genaue. Weil, und jetzt kommt der Grund, weil jetzt unser Bodyguard für uns, wir sagen anstatt Neurozeption, das ist unser innerer Bodyguard, weil jetzt unser innerer Bodyguard mit diesen präzisen Informationen etwas anfangen kann. Und das verändert unser Sicherheitssystem. Also Neurozeption ist nicht einfach nur eine unbewusste Angelegenheit für mich, die sozusagen automatisiert läuft. Nein, wir können sie trainieren mit Hilfe von solchen Übungen.
Also, es gibt quasi einen autonomen Hintergrundprozess und es gibt eine zweite Schleife, die mit den neueren Hirnsystemen verbunden ist, wo wir dann ganz bewusst eine Auswertung machen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt beschreiben Sie diesen Prozess ja gerade und wie komplex der eigentlich ist. Und wir haben auch gleichzeitig die polyvagale Hausapotheke, die ja eigentlich ein Hausgebrauchs, eine Anwendung sein soll für den normalen User im alltäglichen Leben. Diese Art von Selbstcheck und Test, wo bin ich jetzt gerade damit gelandet? Wie ist denn Ihre Erfahrung? Klappt das für die meisten? Kriegen die das hin? Und weil das, was Sie jetzt gerade beschreiben, mit Wechsel zwischen Übung, Interozeption, gleichzeitig Körpertest, ist das schon eine relativ hohe Leistung, die Leute dort auch bringen müssen. Wenn ich mir die Übungen da bei Ihnen angucke, die sind ja manche einfach, aber durchaus manche auch sehr komplex.
Ja,
Mich
sollen
mal
sie auch,
interessiert.
ne? Also wir sehen es durchaus sportlich. Also sportlich heißt, wir wollen immer gucken, dass wir so eine Vielfalt reinbringen. Also möglichst eine einfache Anwendung, aber dann auch so die Aussicht auf Steigerungsmöglichkeiten. Weil unsere Physiologie möchte lernen. Also es möchte sozusagen, braucht diese Information, um darin sich auch zu entwickeln. Und ich finde es gar nicht so anspruchsvoll, wenn, im Gegenteil, ich habe oft den Eindruck, die Klienten kommen genau deswegen zu mir, weil sie sagen, ich habe jetzt genug darüber geredet und ich mag auch nicht mehr über mein Trauma reden oder ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr reden, sondern ich habe das Gefühl, ich möchte was für meinen Körper oder mit meinem Körper tun, weil der beschäftigt mich gerade am meisten. Also damit komme ich nicht zurecht. Also es geht letztendlich darum, um eine neue Beziehungsgestaltung zu dem Körper. Und da erlebe ich die Klienten eigentlich sehr offen, sehr wissbegierig, sehr lernfreudig. Also ja, es funktioniert.
Also im Kontext von therapeutischer Arbeit macht es für mich kompletten Sinn. Meine Frage ging mehr, wie ist es mit Leuten, die das jetzt Buch jetzt nehmen? Und da haben sie ja quasi ganz viele Übungen zusammengetragen und die legen damit los. Geht es dort auch, wenn man diese therapeutische Begleitung nicht hat? Weil das ist auch sehr hilfreich zur Selbsthilfe. Und das würde mich mal interessieren, wie Ihre Rückmeldungen, Erfahrungen da sind. Kriegen die das oder wenden die sich dann nach einer Weile, wo sie merken, ah, jetzt wird es doch komplexer, jetzt gehe ich jetzt quasi doch nochmal zum Chef und dann gucken wir das an mit denen.
Ja, das ist vollkommen klar, dass es keine 1:1-Therapie ersetzt, ne? Also ich denke da an ganz wichtige Prozesse, wo wir einen Therapeuten brauchen über einen längeren Zeitraum, gerade bei Entwicklungstraumata, die in der Lage sind, uns da zu begleiten und zu halten. Zweifelsohne, das ist nach wie vor wichtig. Aber es gibt darüber hinaus, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, in unserer modernen Gesellschaft so viele Stresssymptome, wo wir glauben, dass wir die relativ schnell beantworten können. Da brauchen wir nicht 2 Jahre lang in Therapie gehen, um irgendwas zu analysieren, sondern wir brauchen jetzt eine Antwort. So. Und da haben wir geguckt, was für Antworten können das sein. Wir haben ja parallel dieses polyvagale Embodiment Training entwickelt. machen das jetzt seit 3 Jahren mit unterschiedlichen Gruppen und Anwendungsmöglichkeiten. Und die Erfahrung zeigt, dass wir am Anfang, glaube ich, damit wir dieses Verständnis bekommen, schon sowas wie jemand brauchen, der uns da so ein bisschen führt oder da reinführt, ja. Aber ich sag's mal andersrum, es scheint aber auch zu funktionieren für Menschen, die von ganz woanders her kommen. Also das sind die Rückmeldungen von zum Beispiel der Mutter meiner Frau, die jetzt weiß Gott nichts mit Therapie am Hut hat. Die hat sich das über Weihnachten gekauft, das Buch, und fing an zu lesen. Und dann hat sie angerufen nach den Weihnachtsfeiertagen und gesagt, ich bin da auf die und die Übung gestoßen und die hat mir wirklich geholfen. Also da war gar nicht mal die Frage, wie geht es, sondern die Rückmeldung war, das hat mir jetzt geholfen. Und so ist es gedacht. Also, das sagen wir auch am Anfang, dass es sein kann, dass die eine oder andere Übung vielleicht gerade zu schwer ist oder unverständlich ist. Dann nehmt bitte eine Übung, die erstmal einfach für euch ist, wo ihr sagt, okay, das klingt irgendwie nachvollziehbar. Dann fangt damit an. Ja. Aber es gibt auch Übungen, die etwas komplexerer Art sind, weil sie eben auch unser sensorisches System schulen im Hintergrund. Und da denke ich, wäre ganz gut, sowas wie eine Anleitung zu haben, ja.
Ja, ich denke da so an diese Übungen in dem Kontext zwischen Atmung und Herz, also wie gerade
Ja.
die Herzkohärenzübungen und die
Ja.
Pulsteste, die da beschrieben sind.
Ja.
Da wäre so eine Frage. Also vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen. Was machen Sie da eigentlich genau, um vielleicht diese Neurozeption, diesen Bodyguard umzustimmen? Ja, also da das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, diesen Komplex, wie Sie den da auf dieser im Rahmen dieser Hausapotheke umgesetzt haben.
Ja.
Lassen Sie uns doch mal vielleicht so einen Einblick geben, wie arbeiten Sie mit dem Herzen und der Atmung, weil das spielt eine große Rolle im Buch.
Ich denke auch, es spielt eine sehr zentrale Rolle, weil wir immer wieder merken, dass wir über diese Atmung relativ schnell und ich sage auch mal einfach unsere Herztätigkeit beeinflussen können. So, das kennt jeder aus der Meditationstechnik. Da gibt es auch ein schönes Buch, Dr. Parasympathikus von zwei Ärzten, die diesen Zusammenhang nochmal beschreiben. Letztendlich merken wir, dass wir offensichtlich bei jedem Einatmen unseren Sympathikoton und bei jedem Ausatmen unseren Parasympathikus betonen können. So, und damit können wir experimentieren. Also zum Beispiel, wenn wir merken, wir sollten mehr so in die Entspannung kommen. Was ist, wenn wir mehr ausatmen als einatmen? Was passiert dann? Ja. Das ist so eine Kurzintervention, die ich auch manchen Klienten gebe, wenn ich merke, da baut sich jetzt was auf und wir wissen gar nicht, ob wir das jetzt gerade kontrollieren oder begleiten können. Dann wäre das so eine Mini-Intervention, sagen, okay, nimm dir gerade mal Zeit und atme einfach mal mehr aus als ein. Was passiert dann? Also ich richte die Neugierde dahin. Und dann merkt jemand relativ schnell, aha, es hat sich was getan. Nicht nur, dass ich tiefer ein- und ausatmen kann, sondern ich merke auch, dass offensichtlich meine Herztätigkeit verringert wurde. Ne? Das ist dieser eingebaute Herzschrittmacher, den wir da so ein bisschen rauskitzeln und nutzen. Das heißt, über den Atem kommen wir relativ schnell zu unserer Herztätigkeit. Und jetzt können wir auch zu dieser Herzratenvariabilität gehen. Ich habe mich da mal auch mit beschäftigt, weil ich einen Klienten hatte, der nach einer Herz-OP zu mir kam und von mir eben diese Begleitung wollte, weil ganz viele Ängste entstanden sind, ob das nochmal auftaucht und wann es auftaucht. Und er hat sich kaum mehr aus dem Haus getraut, weil er gedacht hat, wenn er weiter weggeht, dann fällt um, was ist dann? Also wir waren so ganz am Anfang und er kam so mit dieser Idee, dieser Herzratenvariabilität. Wir haben das dann getestet. Er hat sich das besorgt und gekauft. Und wir haben dann immer wieder so eine Übung gemacht und anhand dieses Messens versucht herauszufinden, was für eine Übung, was für eine Wirkung auf seine Herztätigkeit hat. Und er hat es dann auch selber eine Zeit lang gemacht und ja, es hat in dem Fall ganz gut funktioniert. Also das ist ein, denke ich, ein ganz guter Weg für all diejenigen, die so in Situationen sich befinden, wo sie merken, sie, dass ihr Sympathikus außer Kontrolle gerät oder zum Anschlag hin sich bewegt und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass wir es erstmal mit der Atmung probieren. Das ist nicht die einzige Methode, aber es könnte eine sein, die in dem Moment helfen kann.
Ja, und so habe ich es auch verstanden, na, wir
Ja.
nutzen die Atmung sozusagen als Eintrittspforte, um
Ja.
dann diese Harmonisierung und Rhythmisierung des Herzens sozusagen zu
Ja.
unterstützen, was ja
Ja.
dann die Herzratenvariabilität auch beinhaltet, die dann sozusagen aber auch ein Parameter ist, aber auch gleichzeitig rückwirkt auf das autonome Nervensystem.
Ja, richtig.
Das ist quasi
Genau.
eine Kette, ne? Atmung,
Ja.
bestimmte vagale Atmung, wenn man so will, die dann das Herz harmonisiert und das Herz wirkt dann auf das autonome Nervensystem wieder zurück
Ja.
und
Ja.
könnte, so habe ich dich auch verstanden, dann auch akut bei Unsicherheitssituationen oder
Ja.
ängstlichen Zuständen, die im Alltag auftauchen,
Ja.
dann eben auch dort ausgleichend und harmonisierend wirken.
Ja,
Ja.
richtig. Ja, wenn man mit bestimmten Erinnerungssystemen arbeitet oder Kurzzeiterinnerungen, irgendwelche Sachen, die einen triggern, dann kann man sagen, okay, lass uns doch mal diese Übung ausprobieren. Geh doch mal so hin zu dieser Erinnerung oder zu der Angst, wenn sie da ist. Wobei mir immer wichtig ist, wenn ich solche Experimente mache, dass wir das so ein Stück kontrollieren können. Das heißt, dass wir beide so Herr der Lage sind und das auch jederzeit stoppen können, so diesen Prozess. Das heißt, dieses Einüben von unserem autonomen Nervensystem ist wichtig, auch als Folge dann für unsere Emotionen oder für die Verarbeitung von Angst. Aber für mich ist die Grundlage erstmal diese physiologische Grundlage herzustellen, zu sagen, wir müssen es erstmal einüben, ob es überhaupt funktioniert. Und erst dann können wir mit Emotionen arbeiten oder mit Erinnerungen.
Bringt mich nochmal zu dieser Frage zurück zur Neurozeption. Also,
Ja.
wie wir gelernt haben, aufgrund bestimmter Beziehungserfahrungen eigentlich in so einer konsequenten chronischen Gefahrenlage zu sein und unser
Ja.
Organismus funktioniert dauerhaft im Stress- und Sympathikotonen-Ast. Inwieweit muss der Körper eigentlich auch lernen, wieder in dieser weicheren, offeneren Verfassung zu funktionieren. Also ich sag mal, immer so das Bild des ausgetrockneten Schwamms, der dann, wenn er erstmal, wenn man Naturschwamm mal sich vorstellt, auch keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. So scheint mir das autonome Nervensystem ja in einer ganz ähnlichen Weise zu funktionieren, wenn der immer auf Sympathikoton geeicht ist. Wie lange braucht das eigentlich, um diese Umstimmung zu machen, ne? Dass
Ja.
jemand dann lernt dauerhaft wieder sozusagen Feeling zu entwickeln, dass dieser andere Raum, der ventral-vagische Raum, das sozusagen
Ja.
Nervensystem,
Ja.
das sexy ist und auch angenehm. Also.
Ja, natürlich entwickeln wir so Vorlieben und sagen, das eine ist angenehm, das möchten wir gern und das andere möchten wir gern vermeiden. Also das scheint so in der Natur der Lage zu sein. Wobei ich immer mehr wegkomme, das in Schwarz und Weiß zu sehen, sondern solche somatischen Marker, die wir vorhin mal benannt oder beobachtet haben, sind für mich immer auch ein Ausdruck unseres Nervensystems. Und wenn ich so als Begleiter hergehen kann und ich sag mal das auf einer akzeptierenden Art und Weise willkommen heiße und nicht sage, okay, das ist jetzt pathologisch oder das darf jetzt nicht sein und das muss sein, sondern wenn ich dafür einen Platz finden kann in unserem System, dann hat es immer den großen Vorteil, dass wir damit arbeiten können. Also das ist so die Voraussetzung. Also weggehen von diesem Schwarz-Weiß und hin zu sagen, aha, da taucht etwas auf, was vielleicht unangenehm ist. Aber es hat wahrscheinlich auch eine Bedeutung oder einen Sinn, dass es da ist. Lass uns doch mal gucken, wofür das gerade oder wie wir damit umgehen können. Dieses Wofür wäre vielleicht schon wieder eine kognitive Betrachtung, sondern eher dieses Wie. Also wie zeigt sich das, ne? Und wie, in was für ein Zusammenhang. Wobei dieses Kognitive manchmal wichtig ist, weil viele Leute, die gerade in chronisch weiterem Stress leben, müssen lernen, auch sowas wie Abstand zu gewinnen. Also die müssen lernen, ich sag mal auf gut Deutsch auch zu kompensieren, dass es nichts Schreckliches, nichts Verbotenes ist, sondern dass es vollkommen okay ist, mal zu kompensieren oder mal Abstand zu haben oder sagen, ich will davon nichts hören oder ich kann mich damit nicht beschäftigen. Also, dass wir lernen, auch unsere eigenen Grenzen dort wieder zu erkennen und wahrzunehmen. So, und erst wenn wir das haben, und das geht auch mit dem Körper so, viele haben vielleicht deswegen auch Schwierigkeiten, sich mit dem Körper zu beschäftigen, weil sie vermuten, aha, da taucht wieder etwas Unangenehmes, Bedrohliches oder was auch immer auf. Dann in solchen Fällen sich mal nicht mit dem Körper zu beschäftigen, Dinge zu tun außerhalb von unserem Körper, als vollkommen okay, aber dennoch sozusagen in Kontakt zu bleiben mit unserem Nervensystem, das wäre dann die Aufgabe. Ja, das heißt, es ist letztendlich immer so wie wir wissen, ja, so eine koregulatorische Arbeit, eine Begleitung, die sehr stark davon abhängt, wie wir, ich nenne jetzt mal diesen Ausdruck, wie wir selber in diesem Permission Space leben, also inwieweit wir selber auch ein Stück weit offen für diese Erfahrung und für das, was da passiert sind. Manchmal sind wir es, manchmal eben nicht. Und auch da ist es wichtig, dass wir das anerkennen.
Ja, wenn wir jetzt über diesen letzten Punkt sprechen, dann sind wir ja schon doch wieder relativ stark im therapeutischen Sektor.
Ja,
Ich denke,
ja.
in der in Selbstanwendung und dieser polyvagalen Hausapotheke,
Ja.
da geht es ja dann doch erstmal bestimmte Beschwerdebilder, die vielleicht im Alltag auftauchen, mit
Genau.
bestimmten Übungen sozusagen auszugleichen und vielleicht auch erstmal wieder so in Form, mich in Form zu bringen. Und da stellt sich natürlich tatsächlich auch nach den Ausführungen jetzt gerade so die Frage, jetzt für die Menschen, die das jetzt ausprobieren wollen, gibt es eine Gefahr, dass wir vielleicht auch bestimmte behandlungsbedürftige Zustände verschleppen, psychotherapeutisch und medizinisch? Und was empfehlen Sie in der Anwendung der Übungen, zum Beispiel die in Ihrem Buch, Leute, jetzt musst du, glaube ich, mal den Schritt zum Arzt oder zum Psychotherapeuten machen, weil hier
Ja,
ist es keine
ja.
Ängstlichkeit mehr, sondern eine Angststörung. Also, oder
Ja.
hier haben wir jetzt nicht mit einer Aufregung und einem Arousal zu tun, sondern mit einer PTBS, also einer posttraumatischen
Ja.
Belastungsstörung. Da war so meine Frage, was kriegen wir da, was kann man da den Leuten an die Hand geben, um dort
Ja. Also das
anfangen?
ist sicherlich ganz wichtig, und das erwähnen wir auch eingangs, dass es eben nicht diese manchmal sehr wichtige psychotherapeutische Begleitung ersetzt oder ersetzen kann. Und richtigerweise, ja, also es kann natürlich jede Übung auch irgendetwas in uns auslösen, was wir in dem Moment vielleicht nicht vorhersehen konnten und vielleicht auch uns überrascht oder in dieser Dimension uns vielleicht auch so ein bisschen bedroht. Und natürlich wäre es dann wichtig, Begleitung dafür zu haben, also therapeutische Begleitung. Ja. Aber das, glaube ich, geht uns mit jedem Ratgeber so, ne, dass wenn wir den lesen, das sagen, ja, das sind interessante Dinge, aber da kann natürlich auch was passieren. Ne? Also davor sind wir nicht gewarnt. Ich glaube, es ist wichtig für uns gewesen zu sagen, einmal ist die Haltung wichtig, mit der wir da dran gehen und dass wir da nicht naiv sind, sondern da auch hingucken, was kann auch passieren. Aber so, mit so einer Haltung, die durchaus neugierig sein kann und diese Dinge möglichst achtsam sozusagen auch zu betrachten. Ja, also Schritt für Schritt. Ich glaube, wenn wir so Dynamiken angucken, wenn wir diese Achtsamkeit nicht verlieren in dem Moment, dann haben wir immer diese Möglichkeit, auch zu stoppen oder da auch mal anzuhalten oder uns Hilfe zu suchen. Ne? So, das ist das eine. Und das andere ist, ja, dass wir viel über das Thema Sicherheit und Bodyguard reden. Und dass wir von Anfang an, das ist unsere Absicht, von Anfang an versuchen, das zu stärken. Also wir wollen unseren inneren Bodyguard, wenn man so will, entwickeln und stärken. Und das aus gutem Grund, nämlich dass dieser Bodyguard möglichst viele Tools hat, physiologische, die erstmal nicht gekoppelt sind mit Emotionen oder mit irgendwelchen Vergangenheitserfahrungen, sondern Dinge in unserem Alltag. Wir machen zum Beispiel arbeiten wir auch mit Tennisbällen in Gruppen, wo wir anfangen zu jonglieren, wo es sozusagen um rhythmische Fähigkeiten in uns, aber auch in Beziehung zu anderen geht. Also wo wir so auf Ebenen arbeiten, die erstmal gar nichts mit bedrohlichen Vergangenheiten zu tun haben muss. Natürlich kann das überall passieren, nicht auszuschließen. Aber die Erfahrung sagt, wenn wir auf dieser physiologischen Ebene bleiben und das so klar formulieren, ist diese Gefahr nicht so groß, dass jemand dann auf einmal in etwas anderes kippt.
Ja, und es ist ja sowas in Ihrer Arbeit, wo eine ganz starke Betonung des Gegenwartsmoments ist. Also dieses Beziehen auf den Körper jetzt und auf die körperliche Dynamiken und das Erleben des Körpers erdet man ja auch sehr stark die Person.
Richtig.
Und man bringt sie ja quasi dann auch aus diesen ganzen vielleicht historisch gewordenen Reaktionen in die erstmal Hier- und Jetzt-Erfahrung rein. Das finde ich auch total überzeugend, dass wir sagen, wir müssen nicht vielleicht für alle Problemstellungen im Prinzip immer so einen historischen Ansatz wählen, der im Prinzip direkt zur Entwicklungstraumatisierung, Bindungsverletzung und so zurückreicht, sondern
Im
wir spielen erst,
Gegenteil,
ne?
ja, sorry für die Unterbrechung. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir unsere Neurobiologie, unser Gehirn da ernst nehmen, dann gibt es wirklich viele gute Gründe, zukunftsgewandt zu arbeiten. Das heißt, wann immer wir die Möglichkeit haben, unserem Gehirn dabei zu befähigen, zu erlauben, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, nicht so sehr mit der Vergangenheit. Wann immer ich merke, dass es da sozusagen den Weg gibt, dann würde ich immer diesen wählen.
Ja,
Und ja.
das ist vielleicht ein ganz guter, vielleicht eine gute Brücke so vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, wenn man jetzt so, ja, vielleicht die aus diesen Erfahrungen, die Sie machen, auch im Umgang mit der Polyvagaltheorie und auch in der alltäglichen Nutzung dieses ganzen Modells, was würden Sie an Kernbotschaften so den Hörerinnen und Hörern so mitgeben wollen? Was ist das so?
Es lohnt sich, sich mit dem autonomen Nervensystem zu beschäftigen, es als etwas zu sehen, was einen permanent 24 Stunden unterstützt. Es ist wirklich ein System, das nicht nur über uns wacht, sondern uns auch befähigt, durch verschiedene Situationen zu gehen. Und je mehr wir das, ich vergleiche das mit dem Muskel, ich war heute Morgen im Fitnessstudio, weil ich auch gerne Muskeltraining mache, ich vergleiche das so mit Muskeltraining, je mehr wir dieses Nervensystem trainieren können, wie so ein Muskel, umso mehr merken wir den Benefit, also um mehr Stärken entwickeln wir. Egal für was. Und das ist, glaube ich, auch eine zentrale Botschaft von dem Buch. Also stärkt euer Nervensystem, weil es dann ganz automatisch mehr so in Richtung Sicherheit geht.
Ja, genau. Also vielleicht können wir es da eben vielleicht mal belassen. Also genau dieses, was Sie auch in Ihrem Buch, diese polyvagale Hausapotheke, sie heißt es ja, Soforthilfe für angespannte Nerven. Es ist im Karl Auer Verlag erschienen. Da kann man das alles nochmal wunderbar nachlesen. Ich fand es sehr, sehr schön, diese sehr fein angeleiteten Übungen. Das kommt gut rüber. Das ist auch wirklich etwas, wo sowohl Therapeuten, finde ich, Berater als auch Anwender sich, glaube ich, eine Menge rausnehmen können. Das ist nochmal ein großes Lob. Also gefällt mir wirklich sehr gut und kann ich allen an den Geräten wirklich wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Und vor allen Dingen die Lehrvideos helfen auch, das so quasi ganz gut an den Start zu bringen. Ja, in diesem Sinne sage ich mal danke für das Gespräch. Es hat mir Freude gemacht. Habe auch noch mal manches dazu hören dürfen, was ich vielleicht jetzt noch mal vertiefen wollte nach meiner Lektüre des Buches. Und ja, wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Wir werden uns sicherlich auf einer oder anderen Be Konferenz treffen und dann können wir noch mal weiter schnacken. Aber das war jetzt schön über diesen Weg, dass wir uns
Ja,
heute kennengelernt
würde mich
haben.
auch freuen und vielen, vielen Dank. Ich habe das Gespräch als sehr, sehr schön erlebt, sehr, sehr fruchtbar. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Grassmann.
Ja.
Ja, und auch an alle an den Geräten. Es war jetzt unser Cluster zum Thema Polyvagaltheorie. Da haben wir jetzt zwei Veranstaltungen, zwei Sendungen zu gemacht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte gebt uns auch Rückmeldungen in den Kommentarfunktionen bei Spotify. Das hilft mir, das hilft uns im Team. genauer zu schauen, was euch vielleicht weiter interessiert, gerne diese Kommentarfunktion nutzen. Und wenn ihr interessiert seid, weitere Folgen zu hören, dann schreibt euch bitte ein bei den Followern, dann bekommt ihr direkt die neuen Sendungen zugeschickt. In diesem Sinne sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder für die nächste Sendung. Macht's gut.